herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Diagnose Wissen des Städtischen Klinikums Görlitz. Heute möchten wir unseren Intensivärzten und Pflegekräften eine Stimme geben. Also allen, die seit Wochen und Monaten Menschen versorgen, die so schwer an Covid-19 erkrankt sind, dass sie intensivmedizinisch betreut werden müssen. Stellvertretend dafür haben wir Frau Schoch eingeladen. Sie ist Ärztin und Frau Orawitz, sie ist Krankenschwester. Beide sind bei uns im intensivmedizinischen Zentrum, in der Intensivstation tätig. Und dort haben wir im Klinikum insgesamt 24 Intensivbetten. Die Hälfte davon halten wir derzeit für Covid-19-Patientinnen und Patienten vor. Vielleicht zu Beginn, Frau Schoch, welche Patienten müssen denn unabhängig von Corona auf einer Intensivstation betreut werden in einem Krankenhaus?
Das betrifft eigentlich alle Patienten, die einen Ausfall eines oder mehrerer Organsysteme haben und dementsprechend behandelt werden müssen. Also Kreislaufinsuffizienz, Ateminsuffizienz, Ausfall von Niere, Leber oder sonstigen Organen.
Und dort wird dann praktisch mit Medizin, Technik, Geräten und der Kompetenz des Personals dafür gesorgt, dass diese lebenserhaltenden Funktionen entweder ersetzt werden oder aufrechterhalten werden, bis das dann wieder selbst funktioniert.
Ganz genau so ist das.
Und jetzt aktuell, ich habe es schon gesagt, wir haben die Hälfte der Betten für Covid-Patienten nicht frei, aber wir haben die vorgehalten für Covid-Patienten, die sind auch viel belegt. Wie ist denn jetzt aktuell die Situation bei uns in der Intensivstation?
Wir haben aktuell 10 Corona-Patienten. Davon ist die Hälfte invasiv beatmet, die andere Hälfte non-invasiv.
Was bedeutet invasiv?
Invasiv heißt, die Patienten haben eine Narkose und werden über einen Tubus, übers Beatmungsgerät beatmet und nehmen das Ganze nicht wahr.
Also weil sie auch nicht selbst atmen können, weil sie so schwer erkrankt sind?
Ja, meistens, wenn die Patienten sich erschöpft haben oder wenn sie selber atmen, den Gasaustausch nicht mehr gewährleisten können.
Wie alt sind die Patienten so durchschnittlich?
Unser jüngster Patient war, denke ich, 35 Jahre alt. Nach oben gibt es eigentlich keine Grenze.
Intensivpatienten sind sowieso ja aufwendiger zu versorgen als Patienten auf einer normalen Station. Wie ist denn der Aufwand bei Corona-Patienten, der ärztliche Aufwand?
Was die Patienten, gerade die wachen Patienten, sehr viel brauchen, ist ja Ermutigung, Anregung, diese doch sehr anstrengende Atemtherapie mitmachen zu können. Auch Anregung, sich zu drehen, auch auf den Bauch zu drehen, das ist wichtig bei Corona. Und was die beatmeten Patienten betrifft, manchmal steht man stundenlang vor dem Beatmungsgerät und versucht, ein passendes Beatmungsmuster zu finden. Und oftmals findet man keins.
Was ist denn ein Beatmungsmuster?
Naja, was wir einstellen, ist die Atemfrequenz, also wie oft atmet man in der Minute oder wird man beatmet in der Minute. Und das andere ist das Atemzugvolumen, also wie tief, wie viel geht rein mit jedem Atemzug. Und das stellen wir am Beatmungsgerät ein. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das einstellen kann, damit genug Sauerstoff ins Blut gelangt und auch genug Kohlendioxid wieder raus aus dem Blut. Und das ist manchmal sehr aufwendig, sehr schwierig und manchmal findet man einfach keine passende Einstellung.
Zu Beginn der zweiten Welle hatte ich die Gelegenheit und bin mal in die Intensivstation gegangen. Ich habe mich eingeschleust, das ist sehr aufwendig gewesen und habe auch vor einem Patienten gestanden und habe das gesehen. Das ist ja nicht meine Profession, nicht mein Beruf. Es war schon sehr beängstigend, beeindruckend, aber auch die Ärztinnen und Pflegekräfte, die unterwegs sind in der Intensivstation, sind mit viel Aufwand dort tätig. Und das beginnt zum Beispiel schon beim Anziehen. Man geht ja nicht mit den normalen Sachen oder wie sonst in diesen Bereich, sondern auch um sich zu schützen und andere zu schützen, muss man eine ganze Menge beachten. Wie ist das, Frau Orawitz, wenn Sie in den Covid-Bereich gehen? Was müssen Sie tun?
Wir müssen eine Schutzausrüstung anziehen. Wir haben eine Haarhaube auf. Wir tragen eine FFP3-Maske, meistens dann noch eine Schutzbrille oder ein Visier. Den Schutzanzug müssen wir uns anziehen. OP-Schuhe haben wir an, tragen wir. Und doppelt Handschuhe. So sind wir ausgerüstet, um dann in diesen Isolationsbereich zu gehen.
Wie reagieren die wachen Patienten auf Sie, wenn Sie so ans Bett treten, mit Visier, mit Mundschutz, mit Schutzanzug, so eigentlich so wie ein Weltraumanzug? Wie reagieren die Patienten auf Sie?
Also ich habe jetzt eigentlich noch keine Erfahrung so gemacht, dass die Patienten da sehr Berührungsängste da mit uns haben oder so. Ich glaube, die sind einfach froh, dass jemand da ist und ihnen hilft. Das ist, glaube ich, das Wichtigere.
Wie ist das Arbeiten in dieser Schutzausrüstung? Sie müssen ja trotzdem auch ganz viele filigrane Tätigkeiten ausführen. Wie ist das beim Kanülenlegen oder wenn man an die kleinen Knöpfe bei den Maschinen denkt? Wie geht das vor allen Dingen mit den doppelten Handschuhen?
Also es ist schon schwierig, in dieser Schutzausrüstung zu arbeiten. Ja, mit den doppelten Handschuhen fällt ihm schon ziemlich das Gefühl in den Händen. Dann auch dadurch, dass wir eine Haarhaube tragen oder noch die Kapuze von dem Schutzanzug, ist das Hören erschwert. Durch die Schutzbrille und das Visier ist das Sehen genauso eingeschränkt. Die FFP3-Maske macht das Atmen auch nie unbedingt leichter. Und in dem Schutzanzug schwitzt man auch unheimlich. Wir hatten jetzt Gott sei Dank die Monate Herbst und Winter. Aber wenn jetzt der Sommer vor der Tür steht, sind wir schon alle gespannt, wie sich es da arbeitet.
Ich stelle es mir sehr, sehr aufwendig vor. Es fängt ja schon an, wenn man in so einer Schicht mal auf Toilette muss. Muss man sich dann komplett ausschleusen, aus Hosen, aus Handschuhen, um auf Toilette zu gehen oder eine Pause zu machen? Das dauert ja auch eine ganze Weile, ne? Das anzulegen, diese Schutzkleidung.
Es dauert lange, sich anzuziehen und es dauert auch lange, sich auszuziehen, weil man beim Ausziehen auch genau beachten muss, dass man sich Schritt für Schritt Schutzkleidung ablegt und zwischendurch auch immer die Hände desinfizieren muss. Und deshalb überlegt man sich dann schon genau, wann mache ich meine Pause? Und ja, man verzichtet eigentlich überwiegend, was zu trinken, dass man eben nicht auf Toilette muss.
Die Schutzkleidung trägt man ja, um sich zu schützen und auch um sein Umfeld zu schützen. Haben oder hatten Sie Angst, sich anzustecken?
Angst hatte ich eigentlich keine, in dem Bereich zu arbeiten, aber ich hatte Respekt vor dem Virus. Und ich bin mittlerweile geimpft und kann jetzt schon eigentlich ein bisschen beruhigter an die Arbeit rangehen.
Sie haben ja vorhin schon darüber gesprochen, welche Therapien man anwenden kann. Da ging es jetzt vor allen Dingen, was ich mir gemerkt habe, um zwei Sachen, um die Beatmungsmöglichkeiten, Beatmungsmuster und auch darum, dass die Patienten auch in Bauchlage gebracht werden, damit es die Lunge entlastet. Was kann man denn noch tun, medizinisch gesehen? Welche Therapien gibt es denn für die Corona-Patienten?
Leider gibt es noch immer nicht allzu viel. Was wir machen, ist überwiegend symptomatisch. Heißt, wir behandeln die Symptome der Krankheit und nicht die Ursache. Was man noch gibt und was auch hilft, das ist Dexamethason. Das ist ein Kortikoid, mit dem man eine überschießende Immunreaktion unterdrücken möchte. Das bekommen alle Patienten, die sauerstoffpflichtig sind. Ansonsten ist leider das, was wir tun können, die Patienten in ihrer Atmung unterstützen, wenn sie es alleine nicht mehr schaffen, sie zu beatmen, Lagerungsmanöver durchzuführen, um alle Bereiche der Lunge gleichermaßen gut zu belüften und Komplikationen zu behandeln, sprich Superinfektionen durch Bakterien zum Beispiel, die behandelt man natürlich mit einem Antibiotikum. Wenn die Nieren versagen, das kommt immer wieder vor bei Corona, dann werden die Patienten, sofern sie es nicht vorher abgelehnt haben, dialysiert. Wenn der Kreislauf insuffizient wird, heißt der Blutdruck nicht mehr aufrechterhalten werden kann oder Herzrhythmusstörungen auftreten, werden die auch behandelt. Aber den Virus selber können wir nach wie vor nicht behandeln.
Also es war noch nie so, dass so viele Menschen gleichzeitig mit einer Lungenerkrankung bei uns auf der Intensivstation lagen. Was ist denn der Unterschied zu einer Grippe? Ganz oft kommt dann das Argument, dass Corona ist wie eine Grippe, weil es ist eine Lungenerkrankung. Müssen wir denn auch Grippepatienten intensivmedizinisch betreuen oder haben wir das früher schon gemacht?
Das haben wir schon gemacht, aber nicht in so einer Zahl. Das waren vereinzelte Patienten, die dann eher auf dem internistischen Teil der Intensivstation gelegen haben, weil wir ja normalerweise die chirurgischen Patienten betreuen, aber niemals so in so großer Anzahl. Und Corona scheint auch mehr zu sein als nur eine Lungenerkrankung. Das scheint die Gerinnung zu verändern, die Gefäße anzugreifen, auch die Nieren. Insofern ist Corona nicht nur eine Lungenerkrankung.
Frau Orewitz, Frau Schoch sagte gerade, dass wir Patienten in Bauchlage bringen, um die Atmung zu unterstützen. Ich denke mal, dass dort auch vor allen Dingen die Pflegekräfte mitgefordert sind, um diesen Prozess des Lagerns durchzuführen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Dann sieht man aber immer wieder Bilder, dass mehrere Menschen dabei sind, jemanden umzudrehen. Wie läuft das ab? Wie ist das? Ist das sehr aufwendig? Geht das einfach? Was muss man beachten? Wie ist das für Sie?
Die Patienten in Bauchlage zu bringen, bedeutet einen hohen Aufwand. Man muss auch gut vorbereiten. Es werden mindestens 4 Pflegekräfte dafür benötigt und ein Arzt. Es müssen auf alle Zugänge und Ableitungen genau geachtet werden, dass die nicht beim Umdrehen rausrutschen. Das Umlagern ist sehr kraftaufwendig. Das muss dann auch alles ordentlich die Zuleitungen zugänglich sein, weil die Patienten dann auch 16 Stunden auf dem Bauch liegen. Und es gibt Dienste, wo man bis zu drei Bauchlagen von Patienten durchführt und das merkt man dann schon körperlich, was das für eine Anstrengung ist. Und oft sind die Patienten auch groß und kräftig.
Der Aufwand ist das eine, das Lagern, das Versorgen, jeden Tag die Stunden auch zu sein. Und das andere ist, Corona-Patienten liegen lange bei uns. Wie lange bleibt ein Corona-Patient bei uns durchschnittlich auf der Intensivstation, bis er von der Intensivstation entlassen werden kann?
Jemand hat mal ausgerechnet, dass durchschnittliche Verweildauer auf der Intensivstation wären 17 Tage. Das könnte durchaus hinkommen. Was für die Patienten sicherlich sehr schwer ist, gerade für die wachen Patienten, dass man als Patient wenig Fortschritt in der Genesung merkt. Wir sehen das, weil wir sehen, wir können den Sauerstoffanteil reduzieren, wir können die Beatmungsdrücke reduzieren, auch bei den Patienten, die nicht invasiv beatmet sind. Aber das sind Sachen, die nimmt man als Patient wahrscheinlich gar nicht wahr. Man weiß nur, man sitzt immer noch mit dieser Maske auf dem Gesicht dort, man darf immer noch nicht verlegt werden, man braucht immer noch Sauerstoff. Das sind so diese ganz kleinen Fortschritte, die die Patienten gar nicht merken wahrscheinlich. Und was die Situation extrem belastend macht für die Patienten, und durch die Unzufriedenheit unserer Patienten auch für uns.
Nun ist es ja so, dass im Covid-Bereich, besonders in der Intensivstation, ja kein Besuch erlaubt ist, dass die Möglichkeit des Kontaktes von den Patienten zu den Angehörigen extrem eingeschränkt ist. Können Sie das als Pflegekräfte kompensieren oder und? Was tun Sie denn vielleicht, um Kontaktmöglichkeiten zu schaffen?
Die Zeit für die Patienten, die wir uns jetzt zurzeit nehmen können, die ist schon sehr eingeschränkt, weil wir einen sehr hohen Arbeitsaufwand haben. Wir versuchen uns die Zeit zu nehmen. Patienten können auch mit den Angehörigen telefonieren. Wir bieten dann mal ein Radio an oder dass sie Fernsehen schauen können. Und auch von der ärztlichen Seite, die Angehörigen werden jeden Tag angerufen und auf den laufenden Zustand der Angehörigen informiert. Und darüber sind sie auch immer sehr dankbar, dass sie diese Gespräche erhalten und somit in Kontakt bleiben.
Haben Sie manchmal, Frau Orawitz, das Gefühl, das ist nicht zu schaffen, weil die Zahlen sind jetzt seit in der dritten Welle jetzt konstant schon für uns sehr hoch. Wir haben fast immer alle Betten auf der Intensivstation mit den Corona-Patienten belegt. Ist das was, wo man irgendwann verzweifelt?
Also man ist nach bestimmten Diensten, die sehr anstrengend waren, ist man dann schon oft an einem Punkt, wo man denkt, schaffe ich das noch weiter? Also man ist jetzt schon mittlerweile ziemlich müde, kaputt, ausgespielt. Und hinzu kommt ja auch noch, dass auch Pflegepersonal selbst ausfällt, weil sie erkranken oder in Quarantäne müssen. Wir müssen zusätzliche Dienste mit übernehmen. Wir haben weniger freie Tage. Man hat weniger Zeit, sich wieder zu erholen, zu kompensieren.
Frau Schoch, Sie arbeiten ja bei uns, seit Corona da ist, auf der Intensivstation. Wie ist das für Sie? Wie empfinden Sie diese Situation? Sie verlieren ja auch Patienten.
Eine Vorstellung zum Thema Corona hatte ich nicht. Ich wusste nicht, dass sowas kommen wird. Ich hatte auch keine Vorstellung, als so die ersten Meldungen aus China kamen, es gibt eine neue Krankheit, dass das jemals bei uns so sein wird. Das hat wahrscheinlich keiner gewusst. Ja, was schwierig ist, ist, dass man ja, wie schon gesagt, keine wirkliche Therapie hat. Das ist nicht wie ein Knochenbruch, den operiert man, dann wird alles wieder gut. So ist das ja nicht. Man steht häufig daneben, fühlt sich hilflos, weil man nicht mehr machen kann. Und das ist, glaube ich, das Schwerste, dass man zugucken muss.
Ist es gefühlt mehr, dass mehr Patienten zurzeit sterben auf der Intensivstation?
Ja.
Bei den ganzen schweren Schicksalen, gibt es denn auch gute Momente oder gute Geschichten, die Sie auf der Intensivstation erlebt haben?
Die gibt es durchaus. Mir fallen so spontan zwei Patienten ein. Das eine war ein älterer Herr, der auch intubiert werden musste im Rahmen seiner Corona-Erkrankheit und der nach relativ kurzer Zeit auch wieder extubiert werden konnte, also wieder aufwachen konnte aus seiner Narkose und das auch gut geschafft hat und der uns hinterher gesagt hat, wo ist denn die Musik? Der ist mit Musik eingeschlafen. Das war eigentlich ein wirklich schöner Moment. Und das andere war auch ein älterer Herr, so die typische Konfiguration, groß, kräftig, wo wir gedacht haben, der überlebt das nimmermehr. Ist auch intubiert worden, hat auch einen Luftröhrenschnitt bekommen zur Entwöhnung von der Beatmung. Und dann war das eines Tages, als hätte man einen Schalter umgelegt und der ist von Tag zu Tag besser geworden und hat das auch gut überlebt.
Was sind so für Sie emotionale Erinnerungen, die Sie wahrscheinlich lange mit sich nehmen werden?
Das sind ganz viele kleine Momente. Wir haben das so gehandhabt, dass Patienten, die in Narkose gesetzt werden, die intubiert werden sollen, nochmal die Möglichkeit bekommen, mit ihren Angehörigen zu reden, telefonisch. Und das sind ganz emotionale, bewegende Gespräche, die da geführt werden, weil die Patienten wissen, worum es geht, dass die Prognose sehr, sehr schlecht ist, wenn sie einmal intubiert sind, dass eine ganz große Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie nicht wieder aufwachen werden. Und diese Augenblicke des Abschiedsnehmens, die nimmt man schon mit. Auch so diese Augenblicke, bevor die Patienten einschlafen, was da manchmal gesagt wird. Ein Patient sagte zu mir, er möchte doch noch leben. Der Herr ist dann später verstorben. Oder auch, wenn man weiß, die Patienten werden es nicht schaffen, wir machen eine rein palliative Therapie, heißt eine Sterbebegleitung zu gut Deutsch. Das sind manchmal Sachen, wenn man so beim Sterben zuschaut, das ist nicht schön. Das nimmt man auch mit.
Für uns Pflegekräfte ist es genauso emotional, wie Frau Schoch jetzt schon berichtet hat, dass bevor sie intubiert werden, dass nochmal die Möglichkeit besteht oder dass die Angehörigen angerufen werden und eine Schlechtmeldung rausgegeben wird. Und die Patienten bekommen dann nochmal den Telefonhörer ans Ohr gelegt und man hört dann, wie die Angehörigen ihnen dann noch so Kraft und Mut zusprechen. Und das ist auch für uns Pflegekräfte dann eine Situation, die ihnen dann schon so die Tränen in die Augen treibt.
Können Sie sich denn dann gegenseitig helfen und unterstützen im Team? Können Sie sich Kraft geben in solchen Momenten? Oder geht dann alles so schnell weiter, dass man das schnell mit einem anderen Arbeitsgang sozusagen einfach beiseite legen muss, um weiter zu funktionieren?
Wir sind ein sehr gutes Team, arbeiten super zusammen und wir hatten auch immer so die Möglichkeiten, über bestimmte Situationen zu sprechen und somit die Möglichkeit haben, diese Sachen zu verarbeiten. Aber jetzt im Moment fehlt uns einfach irgendwie die Zeit dafür. Und was auch sehr belastend ist, dass die Patienten teilweise auch alleine versterben, weil eben die Angehörigen entweder selbst krank sind, noch zu Hause sind oder auch in Quarantäne sind.
Wenn Sie das so beschreiben, was Sie jetzt gerade in der Corona-Zeit dort erleben, wie Sie mit den Patienten arbeiten, umgehen, was es für ein Aufwand ist, die intensivmedizinisch und intensivpflegerisch zu betreuen. Was sagen Sie Menschen, die gerade jetzt in dieser Ausnahmesituation argumentieren, das ist doch euer Job, es war ja Ihre Entscheidung, Ärztin zu werden oder Krankenschwester zu werden. Warum muss man denn da jetzt so eine große Aufregung darum machen?
Natürlich ist das unsere Aufgabe, das ist mein Beruf. Ich wollte nie was anderes machen, seit ich 4 Jahre alt war. Aber das heißt ja nicht, dass man aufhört zu fühlen oder Mitgefühl zu haben. Und natürlich darf man auch mit seinen Patienten mitfühlen. Und natürlich darf man auch mal weinen, wenn jemand verstirbt. Und gerade dadurch, dass man auf dieser Station sehr von außen abgeschnitten sich fühlt durch diese ganzen Hygienemaßnahmen, durch diese Türen, die da eingerichtet wurden, hängt man mehr aufeinander und man nimmt die Patienten mehr mit nach Hause. Und warum sollte auch ein Arzt oder eine Krankenschwester nicht ein Schicksal beschäftigen?
Sehen Sie das auch so, Frau Urabitz?
Ja, ebenso. Und ich finde, auch wenn die schweren und die schwersten Verläufe sicherlich im Gesamten eine geringe Zahl ausmacht und viel auch ältere Patienten bei uns liegen, finde ich es trotzdem traurig, wenn das von außen so heruntergespielt wird, dass es sind ja sowieso schon nur alte Menschen und es ist ein geringer Teil, aber trotzdem steht hinter jedem Patienten ein Menschen und ein Leben und die haben Angehörige, die unheimlich traurig sind, dass diese Patienten jetzt so krank sind und für die es ein unheimlich schmerzlicher Verlust dann auch ist, diesen Patienten zu verlieren, wenn er stirbt.
Was wünschen Sie sich für den weiteren Verlauf dieser Pandemie, dieser Zeit, Frau Schauch, was aus medizinischer Sicht, was wünschten Sie sich oder wo sehen Sie vielleicht einen Hoffnungsschimmer, wenn überhaupt?
Schwer zu sagen, was man sich wünscht, ist ein Heilmittel, natürlich irgendwas, was wirklich ursächlich die Krankheit behandelt. Ansonsten ein gutes System weiter zu impfen, der Bevölkerung einen Schutz zu gewährleisten, sodass vielleicht auch das Leben draußen weitergehen kann.
Ja, ich glaube, so ein bisschen Normalität wünschen wir uns ja alle. Was wünschen Sie sich, Frau Orawitz?
Ich wünsche mir, dass durch die Impfung die Ansteckungsgefahr kleiner wird, dass die schweren Verläufe weniger werden und dadurch die Intensivstation nicht mehr so an ihre Kapazität gelangt.
Das war heute ein sehr berührender Podcast. Ich bin beeindruckt von dem, was Sie leisten und auch von dem, was Sie mir so offen erzählt haben. Unser ganzes Krankenhaus, alle Stationen, alle Bereiche, alle Berufsgruppen meistern genauso wie alle Krankenhäuser in Deutschland momentan eine der schwersten Krisen. Frau Schoch, welche Rolle spielt denn dabei das Team?
Das ist das eine, was man in dieser Ausnahmesituation wirklich gelernt hat, sein Team zu schätzen, jeden Einzelnen. Und ich freue mich, und das ist eine ganz große Ehre, in diesem Team arbeiten zu dürfen. So viele engagierte und kompetente Menschen, Mitarbeiter auf einem Haufen, wird man wahrscheinlich nicht so bald wiederfinden.
Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie heute meine Gäste waren und ich wünsche Ihnen viel Kraft für die nächste Zeit. Halten Sie durch.
Vielen Dank, dass wir diese Möglichkeit hatten, uns zu äußern. Und ja, tschüss.
Danke für das Gespräch. Auf Wiedersehen.